Herzlich willkommen bei Diversity Spotlights, dem Podcast des Teams Diversity des Gleichstellungsbüros der Universität Heidelberg. In dieser Serie sprechen wir mit unseren InterviewpartnerInnen über die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt und Antidiskriminierung.
In der heutigen Folge, anlässlich des Deutschen Diversity-Tages, sprechen wir mit Professor Guck über seine Erfahrungen als Wissenschaftler mit Behinderung. Professor Guck sitzt im Rollstuhl und ist Physiker mit internationaler wissenschaftlicher Erfahrung. Das Gespräch führt Professorin Christiane Schwieren, zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität.
Okay, guten Morgen, Herr Professor Guck. Wir unterhalten uns hier im Rahmen einer Podcast-Serie zum Thema Diversität. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich Sie aber gern zu Ihrem akademischen Werdegang fragen. Sie haben Ihre Karriere teilweise in den USA und teilweise in Deutschland gemacht. Was hat Ihnen an den USA gefallen und warum sind Sie dann zurückgekommen?
Also von Deutschland aus gesehen fand ich die USA eigentlich erstmal sehr spannend. Das war ein Land, über das man viel gehört hat und gelesen hat und auch in Filmen und so weiter. Und ich wollte es eigentlich aus erster Hand kennenlernen. Und als sich die Möglichkeit ergeben hat, mit einem Stipendium ins Ausland zu gehen für ein Jahr, dann, oder gerade in die USA zu gehen, dann habe ich das auch ergriffen. Mir hat das sehr gut gefallen, ja, überhaupt erstmal der kulturelle Austausch, dass man da die Möglichkeit hatte, Leute aus der ganzen Welt zu treffen und natürlich Englisch zu lernen. Und ich war in Austin, Texas. Das ist eine sehr lebendige Stadt, eine sehr junge Stadt mit viel Musik, was mir sehr gut gefallen hat. Texas ist auch sehr sonnig und warm, was natürlich sehr angenehm ist. Das hat mir alles gut gefallen und da wir ja auch über Diversität und Behinderung sprechen, es ist mit Sicherheit so, dass die USA deutlich besser umgeht mit Behinderung in der Öffentlichkeit, einfach aufgrund der gebäudetechnischen Barrieren, die man in Deutschland sehr häufig trifft und die in den USA überhaupt gar keine Rolle spielen. Also mit kleinen Ausnahmen kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Aber dass da jedes öffentliche Gebäude zugänglich ist und jede Kneipe auch zugänglich ist, jedes Restaurant, dass es überall Behindertentoiletten gibt und Behindertenparkplätze und so weiter, das ist schon um Klassen besser als das, was selbst jetzt auch 20 Jahre später hier in Deutschland vorhanden ist. Zurückgekommen bin ich aufgrund der politischen Ereignisse in den Vereinigten Staaten. Das war dann, ich hatte meine Promotion 2001 abgeschlossen und da war gerade George W. Bush Präsident geworden und es gab einen Golfkrieg und es gab 9/11 und es gab eine ganze Reihe von Entwicklungen, die mir nicht gefallen haben. Und das waren dann insgesamt auch 5 Jahre, die ich in den Vereinigten Staaten war. Und ich hatte das Gefühl, es ist dann auch Zeit, wieder weiterzuziehen und bin dann zurückgekommen nach Deutschland.
Okay, der ist spannend, der Unterschied zwischen den USA und Deutschland in der Behindertengerechtigkeit. Da kommen wir sicher gleich nochmal dazu. Sie sitzen ja seit einem Unfall in der 11. Klasse im Rollstuhl und haben eine herausragende akademische Karriere gemacht, sind jetzt Max-Planck-Direktor in Erlangen. War der Rollstuhl in Ihrer akademischen Karriere ein Thema für Sie oder für Ihr Umfeld?
Ich würde eigentlich sagen, nein. Also es gab hier und da vielleicht Frage von Zugang, also wie zugänglich ist ein Gebäude oder ein spezieller Raum. Aber jetzt für die wichtigen Karriereschritte war das eigentlich nie eine Frage oder nie ein Thema.
Hatten Sie Vorbilder in der Wissenschaft, in Ihrer Umgebung, in Ihrem Fach? Und war das wichtig?
Vorbilder im Rollstuhl? Nein. Behinderte Vorbilder auch nicht. Ich meine, es gab Stephen Hawking, aber der war so weit weg inhaltlich und auch von seiner Art der Behinderung, dass das jetzt nicht wirklich ein Vorbild war. Es gab natürlich ältere Kollegen, die zum Teil auch als Mentoren aufgetreten sind und das war mit Sicherheit wichtig, aber das war jetzt auch, hatte nichts mit dem Rollstuhl zu tun.
Das heißt, wenn Sie sagen, der Rollstuhl war eigentlich akademisch kein Thema, dann würden Sie auch nicht sagen, dass es Hürden gab, die es ohne Rollstuhl vielleicht nicht gegeben hätte?
Es gibt eine einzige Situation, wo der Rollstuhl mal Thema war. Und es war noch sehr früh, das war während des Praktikums eines oder des Studiums in Würzburg, an der Universität in Würzburg. Ich habe Physik studiert und Teil des Physikstudiums ist auch ein chemisches Praktikum vor dem Vordiplom. Und da stand die Frage im Raum, ob man das als Rollstuhlfahrer überhaupt machen darf oder kann. Da waren Bedenken im Raum gestanden, wie was passiert, wenn man mit Säuren arbeitet oder mit Basen. Man schüttet sich dann sowas auf die Beine. Man kommt nicht so schnell weg, man kann eventuell nicht so schnell eine Hose ausziehen oder kommt irgendwie sonst irgendwie da, vielleicht ja, hat er größere Probleme, mit so einer Gefahr umzugehen. Und das war ein, ich glaube, 4- oder 6-wöchiges Praktikum, jeden Tag Experimente im Labor. Und man hatte mir dann angeboten, dass ich anstelle dessen jeden Tag eine schriftliche Prüfung ablegen könnte. Und das wollte ich natürlich nicht machen, weil ich nicht fand, dass das irgendwie ein gleichwertiger Test war. Erstens mal wäre es ein unheimlicher Aufwand gewesen. Zweitens ist es natürlich ganz anders, ob man jetzt die experimentelle Erfahrung im Labor hat, wirklich mit den Substanzen umzugehen und diese Reaktion wirklich selber zu durchzuführen und zu analysieren und so weiter oder einfach nur darüber zu lesen und zu schreiben. Und ich hatte mich dann mit dem Behindertenbeauftragten in der Physik zusammengesetzt und er hatte dann es geschafft, die relevanten Leute so weit zu überzeugen, dass das doch möglich sei. Und es gab natürlich dann auch keinerlei Zwischenfall und es war eine sehr schöne Erfahrung für mich. Ich habe das Vordiplom in Chemie dann auch mit 1,0 abgeschlossen. Also das war alles eine runde Sache. Ich hatte, das war aber auch so das Einzige wirklich in meiner ganzen Karriere, wo der Rollstuhl mal Thema war. Also wirklich zum akademischen Inhalt. Es gab zweimal das Thema Zugang in Austin, Texas, überraschenderweise im Physikdepartment. Ein Gebäude mit 17 Stockwerken, gab es keine einzige rollstuhlgerechte Toilette. Und da wurde vorgeschlagen, dass ich doch bitte ein anderes Gebäude nutzen könnte. Das war so ein Berg hoch, zwar nur ein Block, aber relativ steil. Und es war natürlich völlig undenkbar, dass man dann, wenn man auf Toilette muss, dann mit dem Aufzug runter, einen Berg hoch noch dazu, um ein anderes Gebäude reinzukommen, um dort irgendwie auf Toilette zu gehen. Da wurden dann aber auch sehr, so sehr spontan dann Alternativen eröffnet. Und als ich dann aus Austin weggegangen bin, dann gab es auch mehrere Behindertentoiletten in dem Gebäude, also zugängliche Toiletten. Und auch später, als ich an der Universität in Cambridge war, gab es in dem relativ alten Physikgebäude dort einen Lastenaufzug einen Aufzug, der öfter stecken geblieben ist. Und das war dann auch eine Sache, wo die Kollegen gemeint haben, das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Und da wurde dann ein separater Plattformlift sogar eingebaut, um eben da eine Alternative zu haben. Und ich sehe mich, um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, auch immer so ein bisschen als ein Pionier, dass ich oft der Erste war, der im Rollstuhl irgendwo aufgetaucht ist und gesagt habe, ich brauche hier jetzt aber Zugang. Und wie machen wir denn das jetzt? Und das war nie so, dass da irgendwie riesengroßer Widerstand war. Das war vielmehr so, dass da sehr viel positive Resonanz war, dass viele gesagt haben, oh, das haben wir noch gar nicht gewusst. Natürlich wird da was gemacht und sofort und klar. Und sich da viele Leute engagiert haben, um das Problem zu lösen. Und im Zuge dessen jetzt vielleicht auch für alle, die eventuell dann mal nachkommen und im Rollstuhl an diesen Orten dann auch studieren wollen oder arbeiten wollen, dann eben bessere Möglichkeiten haben, weil dann schon mal ein Rollstuhlfahrer eben da war und auf diese Probleme hingewiesen hat.
Was ich da jetzt gerade spannend dran fand an Ihrer Antwort ist, dass Sie Pionier sind. Warum haben es denn vor Ihnen so wenige versucht? Haben Sie da irgendeine Idee zu? Ich meine, so wenig Menschen im Rollstuhl gibt es ja dann doch nicht.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Meine Behinderung ist ein weites Thema. Ich kann ja nicht für alle Behinderten sprechen. Viele Behinderungen sieht man nicht oder sind nicht offensichtlich. Als Rollstuhlfahrer ist man natürlich schon etwas offensichtlicher und exponierter. Aber ich muss auch sagen, dass ich in dem ganzen Wissenschaftsbetrieb, also in den letzten gut 20 Jahren, 25 Jahren, wo ich in dem Metier unterwegs bin, auch auf Konferenzen und so weiter, vielleicht 2 oder 3 Rollstuhlfahrer getroffen habe. Ich weiß nicht, warum das ist, ehrlich gesagt. Also vielleicht, dass viele sich das als Rollstuhlfahrer nicht zutrauen oder dass da vielleicht auch ja, die zeitliche Inanspruchnahme, die man schon aufgrund der Behinderung hat, dass man da eben im täglichen Ablauf vielleicht mehr Zeit für diverse Sachen braucht, dass man sich das dann nicht antun will, dann auch noch irgendwie lange zu studieren oder, keine Ahnung, im Labor lange zu arbeiten und solche Sachen, dass das einfach nicht mit den Interessen und den Vorstellungen von jemandem im Rollstuhl gut kompatibel ist. Ich weiß es aber nicht, ehrlich gesagt.
Sie haben eben die USA erwähnt. Im Vorgespräch hatten Sie gesagt, in den USA ist die Zugänglichkeit besser. Ihre beiden Beispiele der Zugänglichkeitsprobleme waren jetzt aus den USA. Ist denn der Umgang oder die Einstellung zu Wissenschaftlerinnen mit Behinderung oder chronischer Krankheit in den USA generell anders als in Deutschland? Warum ist das so?
Also zunächst, University of Cambridge war natürlich in England, also nicht Cambridge, Massachusetts, so das war in den Vereinigten Königreich. Ich glaube, dass grundsätzlich die Einstellung zu Menschen mit Behinderungen in den USA oder in England nicht anders ist als in Deutschland. Also die Einstellung der als Mensch persönlich gegenüber hatte ich nicht irgendwie anders empfunden. Ich glaube, es ist eine sehr menschliche Reaktion, dass man, wenn man etwas nicht kennt, erstmal irgendwie vorsichtig ist, vielleicht auch irgendwie ängstlich ist, weil man nicht weiß, wie man reagieren soll, ob man irgendwas falsch macht und so weiter. Aber wenn man auf Leute zugeht und sagt, vielen Dank für Fragen, keine Ahnung, ich komme aber selber gut klar und so, dass man da diese Anspannung auch nehmen kann. Also die grundsätzliche Herangehensweise an die Situation, oh, jetzt sitzt ein Rollstuhlfahrer vor mir, hatte ich nicht irgendwie anders empfunden in den USA oder in England im Vergleich zu Deutschland. Woher das kommt, dass in den Vereinigten Staaten im öffentlichen Raum der Zugang zu öffentlichen Gebäuden, zu Restaurants, zu Kneipen und so weiter wesentlich besser ist als in Deutschland, liegt meines Erachtens daran, dass die Vereinigten Staaten aufgrund des Vietnamkriegs sehr viele Veteranen plötzlich im Land hatten und es zu einer Zeit, als die Kritik an dem Vietnamkrieg sehr populär war, also auch sehr präsent war und die Politik deswegen unter dem Druck stand, irgendwas zu tun. Und dieser American with Disabilities Act ist meines Erachtens eine unmittelbare Konsequenz der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten Kriege geführt haben in den 60er, 70er Jahren, die dazu geführt haben, dass eben Veteranen sehr im öffentlichen Scheinwerferlicht gestanden haben. Und in England war das genauso mit dem Koreakrieg. Ich glaube, das war das, wo dann überhaupt der Umgang mit zumindest Körperbehinderungen, vielleicht aufgrund von Unfall, das ist ja das, worüber ich sprechen kann, eine gewisse öffentliche Relevanz erlangt hat, worauf dann reagiert wurde.
Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, die Heterogenität letztlich. Sie sprechen für Menschen im Rollstuhl, über deren Erfahrungen können Sie aus eigener Erfahrung sprechen. WissenschaftlerInnen mit Behinderung, mit chronischer Krankheit sind eine sehr heterogene Gruppe. Gibt es dennoch Gemeinsamkeiten, die auch für den Umgang der Hochschulen damit wichtig sein können?
Also was ich sagen würde, was vielleicht Gemeinsamkeiten sind, ist, dass man unterschiedlich viel Hilfe braucht, um die tatsächlich vorhandenen Behinderungen in seiner Umgebung auszugleichen. Und was das genau ist, ist eine sehr individuelle Sache. Auch nicht jeder Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin braucht genau die gleiche Hilfe. Ich habe das Glück, dass ich relativ mobil bin. Wenn jemand etwas eingeschränkter ist in der Armfunktion oder nicht so kräftig ist, dann bereitet vielleicht eine große, schwere Tür mehr Probleme als mir jetzt. Deswegen würde ich sagen, das Wichtigste ist, wenn man sich fragt, wie soll man mit Behinderung oder mit Behinderten umgehen? Ich denke, da ist immer das direkte Gespräch und die individuelle Hinterfragung der benötigten Hilfestellung einfach essentiell. Ja, immer also offen sein dafür, dass jemand Hilfe braucht, Hilfe anbieten und dann individuell darauf reagieren, was das dann vielleicht genau für ein Problem ist und wie man das am besten löst.
Wir hatten im Vorgespräch kurz über Unterstützungsangebote gesprochen und Sie hatten gesagt, Sie kennen natürlich die Angebote für Studierende aus der Zeit Ihres Studiums. Was wären denn grundsätzlich Unterstützungsangebote, die Hochschulen vielleicht machen sollten, die Hochschulen anbieten sollten, auch in Punkt im Hinblick darauf, Sie haben es vorhin auch kurz angesprochen, man sieht ja nicht jedem seine Behinderung an, einen Rollstuhl sieht man, klar. Wie wäre denn ein gutes Unterstützungssystem einer Hochschule, das eine gute Einbindung für Menschen mit Behinderung ermöglicht?
Ja, das ist eine sehr schwere Frage, weil, wie Sie auch sagen, ich meine, ich kann eigentlich nur für jemanden im Rollstuhl sprechen. Wenn man als Rollstuhlfahrender unterwegs ist aufgrund von einer körperlichen Beeinträchtigung, ist natürlich die Barrierefreiheit das Wichtigste. Und ich muss sagen, dass sich das in den letzten Jahren, Jahrzehnten in Deutschland auch sehr gebessert hat, gerade an Hochschulen, dass neue Gebäude natürlich dann auch gut zugänglich sind mit vielleicht automatischen Türen, mit breiten Türen, schwellenfrei, dass da dann auch ausreichend Behindertentoiletten vorhanden sind. Ich glaube, von der Seite für einen körperlich eingeschränkten, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, ist das eigentlich schon sehr gut. Welche Hilfsangebote man grundsätzlich für Leute mit Behinderungen anbieten könnte und das verbessern. Ich glaube, es sollte klar sein, die Information, dass es Angebote gibt, sollte gut verfügbar sein. Das sollte ja auch heutzutage über eine Webseite relativ leicht machbar sein, dass man diese Information findet. Und dann sollte es natürlich ausreichend viele und gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter geben, die dann auf die Anfragen eingehen können. Und dann sollten diese natürlich auch in der Universitätsstruktur so vernetzt sein, dass sie dann auch wirklich was bewegen können. Und was dann genau der Ausgleich ist oder die Hilfe ist, das ist wirklich eine sehr individuelle Frage.
Haben Sie das Gefühl, dass von Wissenschaftlerinnen mit Behinderungen oder mit chronischen Krankheiten, die eventuell mehr Unterstützung benötigen oder eventuell keine typischen linearen Lebensläufe haben, fachlich mehr erwartet wird als von Wissenschaftlerinnen ohne Einschränkung, um eine Karriere zu machen, analog zu Frauen, die oft das Gefühl haben, besser sein zu müssen als gleich qualifizierte Männer?
Ja, meine unmittelbare Antwort dazu wäre eigentlich nein. Ich bin jetzt natürlich auch ein Mann im Rollstuhl, vielleicht sehe ich das auch deswegen ein bisschen anders, ich weiß es nicht, aber ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass ich aufgrund meiner Behinderung mehr machen müsste. Und auch wenn ich so umschaue, mit wem ich vielleicht mal zu tun hatte, der dann im Rollstuhl, die dann im Rollstuhl war, es ging, glaube ich, eher darum, sicherzustellen, dass man auf dem gleichen Niveau operiert, dass es jetzt nicht irgendwelche fachlichen Gründe gibt, warum das nicht gehen könnte. Und dann war aber der Rollstuhl kein Hinderungsgrund oder irgendwas, wo man gesagt hätte, dann muss aber noch was draufgepackt werden. Also eigentlich nein.
Sie haben vorhin gesagt, dass ein Leben mit Behinderung oft ja schon für die Alltagsbewältigung mehr Zeit, mehr Anstrengung benötigt als ein Leben ohne Behinderung. Jetzt wird aktuell unter dem Hashtag Ich bin Hanna die Situation von Nachwuchswissenschaftlerinnen in Deutschland diskutiert. Denken Sie, dass das System, was da ja auch kritisiert wird mit kurzen Vertragslaufzeiten, wenig Sicherheiten, geringer Aussicht auf Festanstellung bei stetiger hoher Anforderung, um wieder eine neue Vertragsverlängerung zu bekommen, dass das jetzt gerade für Wissenschaftlerinnen mit Behinderung oder chronischer Krankheit besonders herausfordernd ist oder abschreckt oder scheitern lässt? Wie könnte man das, ist das in den USA besser organisiert? Könnte man das anders organisieren?
Also um die einfache Frage gleich zu beantworten, ich glaube nicht, dass es in den USA besser organisiert ist. Dann muss ich dazu sagen, dass ich die Ich bin Hanna-Diskussion nicht im Detail verfolgt habe. Ich weiß also nicht, worum es da im Kern eigentlich geht. Die Frage, wie das mit permanenten Stellen an Universitäten ausschaut, ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Meines Erachtens ist ja also eine Promotion und auch eine Postdoc-Zeit eigentlich eine Qualifizierungsphase. Es geht darum, auszubilden, ausgebildet zu werden, um einen Beruf zu erlernen. Eine Einstellungsgarantie danach und darüber hinaus halte ich für extrem schwierig, weil ja nicht die Universität der primäre Arbeitgeber sein kann. Dafür gibt es einfach gar nicht genügend zu tun an einer Universität. Und wenn man promoviert, sollte man durchaus auch die Industrie und andere Bereiche im Blick haben, wo man dann aktiv werden kann, sich nicht darauf verlassen, dass das schon auch die Universität sein muss oder sein soll. Das mal so ein bisschen vorneweg. Die Frage, ob das dann für die Situation ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man längerfristige Verträge bekommt, dass man als Doktorand meinetwegen auch einfach mal einen 3- oder 4-Jahresvertrag bekommt, und weiß, man hat für die Zeit mit Sicherheit diese Anstellung. Das ist schon richtig, dieses immer mal ein paar Monate und dann wieder neue Verträge, das halte ich auch für unsäglich. Planungssicherheit und permanente Verträge von vornherein garantieren, ist in dem Bereich einfach, glaube ich, nicht möglich und auch nicht wirklich sinnvoll. Ob das jetzt für jemanden mit einer Behinderung nochmal abschreckender ist, ich denke schon, man braucht mehr Zeit, wie Sie schon gesagt haben. Und es gibt aber auch, soweit ich das weiß, Möglichkeiten, dass man diese Behinderung auch berücksichtigt bei Anstellungsverhältnissen. Insofern, ist ein zusätzliches Problem. Ich denke aber, dass das System auch Rechnung getragen wird.
Kommen wir noch zu positiven Aspekten des Systems. Sie haben in einem Interview im Humboldt-Magazin gesagt, Sie erleben Universitäten als ideale Umgebungen für Diversität. Und Sie haben das mit dem wissenschaftlichen Hinterfragen an Universitäten begründet. Ist das denn in Ihrer Erfahrung nach, sowohl jetzt in der deutschen als auch in der internationalen Erfahrung, in der Wirklichkeit tatsächlich so, dass wir eine ideale Umgebung für Diversität haben? Und warum sehen wir sie dann in Deutschland noch nicht stärker?
Grundsätzlich denke ich schon, dass ein wissenschaftliches Umfeld, die Ist-Situation ständig hinterfragt wird und immer wieder abgeklopft wird darauf, ob das wirklich so ist, und auch die Frage gestellt wird, was eigentlich normal ist, gerade im Hinblick auch auf eine Behinderung, genau die Herangehensweise ist, mit der man da besonders gut fährt. Also mir hat es als Behinderter sehr, sehr geholfen, dass ich natürlich sehr stark hinterfragt habe, was in der Bevölkerung als normal angesehen wird. Ist es normal, dass man, keine Ahnung, in einen See reinläuft, um da zu schwimmen? Oder ist es normal, Ski zu fahren? Oder ist es, was ist normal? Und meine Normalität sieht sehr anders aus als die Normalität eines Fußgängers oder einer Fußgängerin. Und wenn man erstmal merkt, dass man ja dadurch, wie man lebt, welche körperlichen Voraussetzungen man hat, auch seine Umwelt anders wahrnimmt, als wenn sich daran was ändert. Das war eine sehr, sehr prägende Erfahrung für mich, dann plötzlich im Rollstuhl zu sitzen, ja, plötzlich der Krüppel in Anführungszeichen zu sein, auf den alle runterschauen, den alle irgendwie bemitleiden, denen alle helfen wollen. Ich bin fast 2 Meter groß, ich habe sehr breite Schultern. Es war völlig inkompatibel mit dem, wie ich mich selber gefühlt habe, wie andere Leute mich plötzlich wahrgenommen haben. Und dieses Hinterfragen von dem, was Normalität ist, hat mir, glaube ich, sehr in der Wissenschaft geholfen, die gängigen Interpretationsmuster von einer Situation, einer sich entwickelnden Situation, also ne, wissenschaftliche Forschung, zu hinterfragen und andere Lösungsansätze zu sehen, die vielleicht nicht offensichtlich sind. Aber das ist sowas, was man dann sehr automatisch macht. Und umgekehrt glaube ich auch, dass die Wissenschaft an sich ja auch genau das macht, immer wieder zu hinterfragen, ist es wirklich so oder kann man das nicht auch anders sehen oder gibt es da nicht auch andere Erklärungsmuster? Und in dem Kontext denke ich, dass man auch als Behinderter vielleicht leichter akzeptiert wird und vielleicht sogar gewisse Vorteile hat. Ob das in der deutschen Universitätskultur besonders gut verbreitet ist, ich denke, da hat die Universität in Deutschland hat halt viel mit Verwaltung und Bürokratie zu tun. Und die reine Wissenschaft an sich, da denke ich schon, dass das so ist, dass da Diversität auch geschätzt wird und vielleicht gerade auch sogar gewisse Vorteile hat. Aber Diversität im Alltag der Universität ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Und da gibt es mit Sicherheit noch viel Entwicklungspotenzial. Kann man sich vorstellen, dass es an einer Universität besser ist als vielleicht in anderen Bereichen der Bevölkerung. Aber da gibt es mit Sicherheit auch noch viel zu tun, gerade in dem, wie man über Behinderung denkt und was man als normal empfindet und was man als normal voraussetzt.
Das haben Sie in den USA als anders erlebt, dann auch nicht nur in der Barrierefreiheit, sondern auch in der Denkweise?
Die USA, gerade die Universität in den USA, ist nicht so sehr bürokratisch strukturiert wie hier in Deutschland. Also das ist anders. Vielleicht sind Menschen auch ein bisschen offener, kann es sein. Aber an sich, glaube ich, ist der Umgang mit Behinderung, also der individuelle Umgang mit Behinderung in Deutschland nicht anders als in den Vereinigten Staaten, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus.
Okay, abschließend würde ich gerne noch zum Thema Lehre kommen. Ist Ihre Behinderung in der Lehre ein Thema? Studierende Sie darauf an oder sprechen Sie das Thema selbst an, auch um zum Beispiel Studierende auf mögliche Nachteilsausgleiche aufmerksam zu machen oder sie zu ermutigen?
Nein, ich spreche das nicht explizit an. Es wird nicht thematisiert, nicht weil mir das nicht wichtig wäre, sondern weil sich das in der Situation eigentlich nicht ergibt. Ich unterrichte im Bereich experimentelle Physik. Das heißt, es geht da sehr stark um Themen, die jetzt nichts unmittelbar mit der Behinderung zu tun haben. Aber ich bin mir schon durchaus bewusst, dass allein die Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze und dann vor einem Hörsaal voll von Studenten und Studentinnen sitze, natürlich auch wahrgenommen wird und das natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wie Leute vielleicht über Rollstuhlfahrer auch anders denken, natürlich, ja. Aber es gibt keinen Ansatz, wo ich das jetzt explizit thematisieren würde.
Zum Abschluss, was würden Sie Studierenden mit Behinderung oder chronischer Krankheit empfehlen, die eine Universitätskarriere anstreben?
Machen. Keine Angst, einfach machen. Man findet, also wenn man vorher Bedenken hat und vor der Institution Universität steht oder Studium oder wissenschaftliche Karriere, sieht riesengroß aus und extrem schwierig und komplex. Und sobald man sich anfängt zu bewegen, in diese Richtung zu bewegen, wird man sehen, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt. Viele Leute, die einem helfen können, viele Aspekte, die gar nicht so schwierig sind, wie sie vorher ausgesehen haben. Man muss einfach mal anfangen und es machen. Und es kann durchaus sein, dass man irgendwann an einen Punkt gerät, wo man sagt, okay, ist vielleicht doch nicht mein Ding, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich meine, viele Nichtbehinderte fangen an zu studieren und merken dann, dass das Studium nicht für sie ist, weil, was weiß ich, das Thema nicht passt, weil Forschung ganz anders ist, als man das vielleicht von der Schule her so sich vorgestellt hatte und so weiter. Das kommt mit Sicherheit auch dazu. Und es kann natürlich auch sein, dass es dann vielleicht auch Aspekte der Behinderung gibt, die dazu führen, dass man sagt, das ist vielleicht jetzt doch nicht das Richtige. Vielleicht schaffe ich es einfach nicht, alles das so zu machen, wie ich das auch selber gerne machen wollen würde. Und warum mache ich mir hier den Stress und ich suche mir irgendwas anderes? Das kann schon sein, aber ich denke, wenn jemand mit Behinderung studieren möchte oder eine wissenschaftliche Karriere einschlagen möchte, gibt es überhaupt gar keinen Grund, das nicht zu tun.
Das war ein schönes, ermutigendes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Guck.
Ich danke.